Also langfristig betrachtet war der Hintergrund dieser Dokumentations- und Forschungsstelle der Befund, der an sich nicht neu ist, aber durch den NSU-Komplex eine neue Virulenzbedeutung erfahren hat, dass analytisches Wissen, wissenschaftliches Wissen in der Auseinandersetzung auch mit dem Umfeld von radikalisierten Milieus, mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Gesellschaft, in der Analyse der Sicherheitsbehörden sowieso, aber auch in der öffentlichen Auseinandersetzung zu kurz kommt und vor allem auch es oftmals an Wissen, an konkreter Expertise und an empirisch untersetzten Informationen fehlt. Das haben die Untersuchungsausschüsse herausgestellt, auch im Thüringer Landtag, und daraufhin auch die Empfehlung getätigt, eine solche Stelle zu gründen. Die Landesregierung, wie du das gesagt hast, hat das dann in dieser Formulierung auch in den Koalitionsvertrag mit aufgenommen. Und nun gab es im Sommer diesen Jahres oder im Frühjahr diesen Jahres dann den Antrag der Amadeo-Antonio-Stiftung auf die Förderung einer solchen Forschungs- und Dokumentationsstelle, und das wurde dann aus dem im Programmbeirat des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit auch positiv beschieden, und seit August diesen Jahres arbeiten wir nun.
Genau, kannst du da vielleicht auch ein bisschen näher beschreiben, wie ihr da arbeitet? Also du hast jetzt die wissenschaftliche Tätigkeit ja hervorgekehrt. Inwiefern ist denn das auch verzahnt mit politischen Einrichtungen, oder inwiefern ist es auch eine zivilgesellschaftliche Einrichtung?
Also der Ansatz ist, Wissenschaft und Zivilgesellschaft enger zu verzahnen, in direkten Dialog zu bringen und damit auch systematisch und institutionalisiert in Gremien des Institutes die Expertise, die bei zivilgesellschaftlichen Praktikerinnen, zum Beispiel den mobilen Beratungen, der Opferberatungsstätte, aber auch bei Bürgerbündnissen, Initiativen gegen Rechts vorhanden ist, dieses Wissen zum einen aufbereitet in den politischen und auch in den wissenschaftlichen Diskurs einzuführen und zum anderen aber auch aus den wissenschaftlichen Befunden, die oftmals sich in Journals und Büchern ausbreiten, aber wenig Zugang zur Alltagsrealität und zu den Auseinandersetzungen, zu den politischen Auseinandersetzungen auch finden. Wir wollen da eine Brückenfunktion einnehmen. Das passiert unter anderem durch einen wissenschaftlichen Beirat, den das Institut hat in Gründung, und zum anderen über ein zivilgesellschaftliches Kuratorium, in dem insbesondere auch die Perspektiven, die Alltagswahrnehmungen von Gruppen, die in der Gesellschaft diskriminiert werden, aufgenommen werden sollen, gemeinsam Forschungsfragen entwickelt werden sollen und somit eine Demokratisierung in Hinsicht auf die Vielfalt der Gesellschaft stattfinden soll in der Auseinandersetzung mit diesen Themen, also mit Diskriminierung, mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, mit Hassaktivitäten. Und das machen wir durch eigene empirische Forschung und wie gesagt dadurch, dass wir versuchen, Forscherinnen und Forscher und zivilgesellschaftliche Akteure enger in Kontakt zu bringen.
Wie läuft denn da so eine empirische Forschung ab? Also inwiefern gibt es da irgendwie Leitfragen oder welches Material benutzt ihr da? Also wie kommt ihr zu den Erkenntnissen, die ihr dann ja systematisiert und veröffentlicht?
Also wir haben unterschiedliche Forschungsmodule, um eins mal zu nennen. Das ist das Modul der Protestereignisanalyse. Das bedeutet, wir nehmen Aspekte und Forschungserfahrung von Projekten der sozialen Bewegungsforschung auf und analysieren auf der Grundlage von öffentlichen Quellen, also von Medienberichten und von den Berichten zivilgesellschaftlicher Akteure im Feld, Protestereignisse, und zwar alle erstmal jenseits von erkennbaren oder nicht erkennbaren politischen Motivationen. Oftmals ist es ja so, beispielsweise NSU, dass die Motivation von Gewalttaten erstmal nicht erkannt wurde und erst später oder zumindest ganz gesamtgesellschaftlich nicht erkannt wurde und erst später zum Vorschein kommt. Ganz konkret legen wir eine Datenbank an, eine SPSS-Datenbank über Protestereignisse in Thüringen und darüber hinaus, die wir eben aus den entsprechenden Lokalteilen entnehmen, aus den Datenbanken oder den Chroniken auch von der mobilen Beratung und der Beratungsstelle für Opferrechte Gewalt entnehmen und dann in den kommenden Jahren sozusagen über ein längerfristiges Monitoring da auch Veränderungen, Verschiebungen, Themensetzungen, Akteure und insbesondere eben auch Akteure und Protestaktivitäten, die von Personen und von Gruppen ausgehen, die sich gegen die prinzipielle Gleichwertigkeit der Menschen richten, zu identifizieren und dann in vertiefenden Schritten zu erforschen. Das kann dann in kleinen Projekten passieren, in vertiefenden qualitativen Analysen, auch in Befragungen und in standardisierten Befragungen beispielsweise von Angehörigen von Gruppen, die eben in dieser Gesellschaft aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit diskriminiert werden, aus unterschiedlichen Kontexten.
Nun ist ja die Dokumentationsstelle für Menschenrechte, Grundrechte und Demokratie, deren Leiter du bist, nicht ganz unumstritten gewesen im Thüringer Landtag. Also es gab ja da insbesondere von Seiten der CDU, natürlich auch von der AfD, Kritik an dieser Stelle. Was ist denn da aus dieser Richtung gekommen? Also was für einen Gegenwind habt ihr da bisher erfahren?
Also zunächst der Titel, den du gerade genannt hast, das ist der Titel aus dem Koalitionsvertrag. Das ist nicht der Titel, den die Stelle tatsächlich trägt. Also wir heißen Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, Thüringer Dokumentations- und Forschungsstelle gegen Menschenfeindlichkeit. Das ist der Titel aus dem Antrag der Amadeo-Antonio-Stiftung. Das andere war der Text sozusagen der Vorschlag, der Wunsch der Landesregierung, der dort geäußert wurde. Ja, in der Tat, die Kritik war erheblich, insbesondere von der AfD. Björn Höcke nannte uns eine Thüringer Kulturkammer in Bezugnahme auf die Reichskulturkammer der Nationalsozialisten und hat damit, naja, mal wieder gezeigt, wessen Geisteskind er auch ist. Es gab ganz unterschiedliche Kritik, zum Beispiel auch an der Art und Weise der Vergabe. Das ist mehr oder weniger überraschend gewesen, denn also es wurde kritisiert auch von der CDU, dass diese Stelle nicht ausgeschrieben wurde. Tatsächlich werden aber solche Projekte, da es sich um eine Projektförderung handelt, ja nie ausgeschrieben. Es ist also ein bisschen wenig nachvollziehbar. Aber wir leben nun mal in sehr polarisierten Zeiten und gerade mit einer sehr rechten AfD im Thüringer Landtag ist dieses Thema, die Gründung einer solchen Einrichtung natürlich auch dort problematisiert worden. Dazu kommt die Trägerschaft der Amadeo-Antonio-Stiftung, die ja in diesem Jahr eine ganz erheblichen Kampagne von Rechtsextremen und Rechtspopulisten ausgesetzt war, die das natürlich dann auch nochmal genutzt haben, um ihre Verschwörungsmythen weiter zu stricken, die sich um die Stiftung, um die Vorsitzende Annette Kahane weben und auch auf die angeblichen Zensur, die ausgeübt werde, insbesondere in sozialen Netzwerken. Also diese ganze bekannte Opferinszenierung aus rechten Kreisen, die da wieder aufgenommen wurde. Das war im Sommer im Kontext dieser Sondersitzung des Landtages. In den letzten Monaten und Wochen haben wir uns in Arbeitsstrukturen zusammengefasst, haben jetzt also gefunden, arbeiten an der Operationalisierung der Methode, hatten in dieser Woche auch eine erste öffentliche Veranstaltung in Jena, die sehr erfolgreich verlaufen ist. Und insgesamt hat sich die Diskussion also deutlich beruhigt und versachlicht.
Es soll da ja auch eine Anzeige im Zusammenhang mit den Diskussionen gekommen sein, auch um die Ausschreibung. Was war denn das genau? Was ist daraus auch geworden?
Ja, in der Tat, es gab eine anonyme Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in Erfurt. Da wurde eine anonyme Anzeige eingereicht, wegen dieser Vergabe oder der Kritik an der Vergabepraxis in diesem Zusammenhang. Das hat typisch für populistische Inszenierungen erstmal für riesige Schlagzeilen gesorgt. Und als dann wenige Wochen später bekannt gegeben wurde durch die Staatsanwaltschaft, dass sie überhaupt keinen Anfangsverdacht sehen und dass sie die Ermittlungen einstellen, dann war das noch eine Randnotiz. Da ist also nichts daraus geworden, dafür gibt es überhaupt keinen Ansatzpunkt.
Nun gab und gibt es ja nicht nur von rechter Seite Kritik an diesem Dokumentationszentrum, sondern es gibt ja durchaus auch Zweifel von linker außerparlamentarischer Seite. Die Amadeo-Antonio-Stiftung war ja sowieso in der Kritik, weil sie mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeitet und da von verschiedenen Initiativen dafür kritisiert worden ist. Ein möglicher weitergehender Zweifel wäre ja zu sagen, naja, vielleicht ist da die Nähe zu der Politik zur Landesregierung durchaus problematisch, wenn es darum gehen müsste, innerhalb des Staates und innerhalb der Politik fragwürdige Tendenzen aufzuzeigen und eine Kritik zu formulieren. Aber auch wenn man jetzt tatsächlich als so eine Dokumentationsstelle unabhängig arbeiten kann, ist ja dann noch die andere Frage, inwiefern macht man sich da nicht auch zu einem guten Aushängeschild, das man vorzeigen kann zur eigenen Legitimation, zur Legitimation einer Regierung, die ja zum Beispiel auch genauso Abschiebungen vornimmt und so weiter. Wie würdest du denn deine Arbeit gegenüber solchen Zweifeln rechtfertigen?
Also die Überschneidung oder die Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutz und der Amadeo-Antonio-Stiftung ist, naja, etwas eine fragwürdige Unterstellung. Es ist so, dass der Stefan Kramer, der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, im Beirat der Stiftung, der Amadeo-Antonio-Stiftung ist. Das ist zutreffend. Das ist aber schon so gewesen, lange bevor er Verfassungsschutzchef wurde. Das ist auch innerhalb der Stiftung nicht unumstritten, diese Rollenzuteilung. Das ist allerdings nicht so, dass es da irgendeinen operativen Eingriff gäbe, als ob es da die Möglichkeit seitens des Verfassungsschutzes gäbe, an Informationen zu kommen oder irgendwie sich inhaltlich auszutauschen hintenrum. Das passiert nicht. Was passiert ist, ist, dass auch beispielsweise Annette Kahane bei Veranstaltungen des Verfassungsschutzes aufgetreten ist als Rednerin und dort den Verfassungsschutz kritisiert hat in der Arbeit. Und ich finde, das ist keine schlechte Strategie. Das ist nicht die falsche Strategie, sich öffentlich mit dem auseinanderzusetzen und da auch eine grundsätzliche Kritik zu üben. Denn der Verfassungsschutz ist nun mal da und damit muss man sich politisch auch auseinandersetzen, ob einem das gefällt oder nicht. Insofern würde ich da zu einer ein bisschen realistischeren und sachlicheren Form der Auseinandersetzung tendieren oder auch raten. Der zweite Punkt, den du angesprochen hattest, war die Frage der Hilf mir mal.
Naja, inwiefern man sich da nicht vielleicht auch zu einem Aushängeschild macht für eine Regierung, die ja zum Beispiel auch Abschiebungen vollzieht und wo ja sozusagen dann auch die Frage ist, inwiefern ist man Teil von Strukturen, wo Rassismus nicht nur eine Ideologie ist, sondern auch Teil von einer gesellschaftlichen Struktur?
Also Rassismus ist generell Teil unserer Struktur, unserer gesellschaftlichen Struktur. Das äußert sich in Sondergesetzen und in Sondermaßnahmen, die dann auf der gegen Geflüchtete sich wenden. Das ist keine Frage, aber es ist auch eigentlich keine Frage für mich, dass man sich nicht außerhalb dieser Gesellschaft stellen kann. Das heißt, Rassismus ist eben kein individuelles Problem. Auch das gibt es, individuellen Rassismus, individuelle Diskriminierung. Natürlich, dann muss das problematisiert werden. Aber es ist Teil der gesellschaftlichen Hierarchie, der ganzen Architektur dieser Gesellschaft. Und aus dieser Architektur kann sich eigentlich auch niemand rausstellen. Die Frage ist, wie wir damit umgehen, ob man damit kritisch umgeht, ob man dies ablehnt, ob man versucht, gesellschaftlichen Fortschritt herbeizuführen. Und ich denke, da natürlich besteht die Gefahr, als Feigenblatt missbraucht zu werden, auch gebraucht zu werden. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Thüringer Landesregierung damit natürlich ein fortschrittliches Projekt gefördert hat und damit den Versuch gefördert hat und auch fördert, zu einer Versachlichung beizutragen, zu einer Entideologisierung der Auseinandersetzung beizutragen, zu einer Verwissenschaftlichung beizutragen. Das sind alles gute Ziele. Ob das eine, das andere, sind ja auch unterschiedliche Aktionsfelder, ja, mit unterschiedlichen Zuständigkeiten zwischen Landes- und Bundespolitik. Ich glaube, das muss man schon differenziert betrachten, wenngleich ich die Kritik als solche nachvollziehen kann. Allerdings sagen würde, dass so eine Fundamentalkritik dann auch nicht unbedingt dabei weiterhilft in der Auseinandersetzung, auch in der politischen Auseinandersetzung im Jahr 2016 weiterzukommen, weil wir können uns die Verhältnisse, in denen wir leben und arbeiten, nicht unbedingt aussuchen. Wir können aber einiges dazu tun, daran zu arbeiten.
Ich würde vorschlagen, vielleicht abschließend so einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen. Du hattest erzählt, ihr seid jetzt gerade dabei, so Operationalisierungsverfahren für eure Forschung zu entwickeln. Was sind denn so die nächsten Schritte, die ihr euch gerade vorgenommen habt, sozusagen das auch vielleicht Sachen, die demnächst man hören wird von euch in der Öffentlichkeit?
Also wir führen jetzt am kommenden Wochenende einen Workshop zu Hassaktivitäten durch und im Anschluss auch einen öffentlichen Vortrag mit Professor Mark Hörster aus Berlin, worum es darum geht, das Konzept der Hate Crimes, der Hate Speech und der Hate Groups in den Diskurs einzubringen. Das sind insbesondere amerikanische und auch britische Diskurse, die sehr stark darauf reflektieren, welche Gruppen werden eigentlich viktimisiert, die also eine Opferperspektive auch einnehmen und die eben auch die Frage, die wir eben schon diskutiert haben, der gesellschaftlichen Hierarchien in den Vordergrund rücken, also welche Machtstrukturen spiegeln sich beispielsweise in der Gewalt gegen Geflüchtete oder in Rassismus, in rassistischen Mobilisierungen ab, auch um da einen anderen analytischen Zugang zu finden, einen soziologischeren Zugang vielleicht zu finden, als das mit der Extremismustheorie bezieht, die also die Verfasstheit von Staat immer zum Dreh- und Angelpunkt von ihrer Normativität erklärt. Dafür führen wir eine Veranstaltung durch, das wollen wir inhaltlich vertiefen und weiter ausarbeiten als Konzept und auch in einer empirischen Anwendung. Darüber hinaus führen wir in Kürze einen Workshop zu Diskriminierung durch in unterschiedlichen Kontexten und auch in seiner Verbindung zu sozialer Ungleichheit. Und dann als ein Meilenstein gewissermaßen planen wir im Frühjahr, vielleicht Frühsommer, die Veröffentlichung unseres ersten Jahrbuches, wo wir unsere Methoden, unsere Forschungsansätze, die Paradigmen zur Diskussion stellen und auch mit ersten Ergebnissen aufwarten werden.